NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bormann. Wir reden heute Abend über schlechte Luft in den Städten und wir reden über drohende Fahrverbote. Wir fragen, was ist denn so zu tun, damit die Luft in den Städten besser, man kann sagen gesünder wird? Wer muss handeln und was muss geschehen? Sie haben das in den Nachrichten wahrscheinlich gehört. Darüber wurde heute beim heutigen Dieselgipfel beraten. Und Gipfel heißt, getroffen haben sich da die Kanzlerin, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ministerpräsidenten. Sie alle kamen zusammen mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich Fahrverbote zu verhindern. Was ist nötig? Was muss sich ändern, damit die Luft in Städten sauberer wird? Darüber wollen wir reden. Und wir fragen Sie, was meinen Sie, was muss sich ändern, wer muss was tun? Die Politiker in Bonn, die Autohersteller, die Verkehrsplaner, Bus- und Bahnverbände und was halten Sie von einem Fahrverbot? 08000 441777.
Fahrverbot finde ich gut. Ich glaube, das setzt die Autoindustrie ein bisschen unter Druck. Öffentlicher Personennahverkehr günstiger machen für die Leute, Parkplätze in den Städten teurer. Das würde zu einem Umdenken führen.
Vielleicht nicht ganz populär die Meinung, aber ich bin kein Freund von Fahrverboten. Auch wenn ich selber keinen Diesel fahre, bin ich der Meinung, geht das zu weit. Und einfach den Leuten zu sagen, kauft euch doch bitte ein moderneres Auto. Ich glaube, damit wird man nicht jedem gerecht. Nicht jeder kann sich das so leisten.
Mir fällt dann noch die Schifffahrt ein. Gerade in Hamburg finde ich diese Diskussion ziemlich skurril. Solange man nichts an den Abgasen, die die Schiffe hier im Hafen lassen, ändert, wie soll da die Luftverbesserung erreicht werden?
Man sollte mehr Elektrofahrzeuge einsetzen, gerade was die Busse betrifft und die Zulieferfahrzeuge, also Post aller Arten. Ja, das wäre schon ein gewisser Fortschritt.
Fahrverbote alleine bringen es nicht, weil ja das Gesamtpaket stimmen muss. Also ich nutze nur öffentliche Verkehrsmittel. Und das Chaos, was ich da erlebe, ist halt nicht so, dass es gerade bei einem Dieselfahrverbot dazu führen würde, dass die noch mehr Fahrgäste verkraften, weil es klappt ja jetzt schon nicht wirklich. Insofern, das kann nur eine Gesamtpaketlösung sein, Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und auf jeden Fall mehr Grün. Aber das hauen wir ja gerade weg, weil wir Wohnungen brauchen.
In der Info die Redezeit. Wir fragen heute Abend, sind Fahrverbote noch zu verhindern? Das waren erste Stimmen von Thomas Sambol. Die Frage, die dahinter steht, was muss man tun, damit die Luft in den Städten besser wird? Da gibt es einige Ideen aus Berlin, womöglich von Autoherstellern, Verkehrsplanern, Bus- und Bahnverbänden. Darüber wollen wir reden. Was meinen Sie denn, was muss geschehen? 08000 441777. Und wenn Sie im Auto sind, rufen Sie uns an, aber fahren Sie vorher rechts an die Seite. Jürgen Krogmann ist Oberbürgermeister von Oldenburg. Guten Abend, Herr Krogmann.
Ja, moin aus Oldenburg.
Sie haben einen harten Tag hinter sich. Sie waren heute in Berlin bei dem Gipfel dabei. Hat Ihnen Angela Merkel weitergeholfen?
Naja, für Jubelstürme, ich glaube, da spreche ich auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Seele, gibt es keinen Anlass, aber es hat zumindest erste Fortschritte gegeben. Es ist noch mal ein bisschen konkreter über das Eine-Milliarde-Programm, das Sofortprogramm des Bundes, gesprochen worden. Und wir konnten auch noch mal unsere Position dazu darstellen. Es geht uns ja insbesondere darum, dass dieses Geld sofort, das heißt also unverzüglich, ausgeschüttet werden kann. Dass dann, wenn man schon anfängt als Kommune, das nicht später schädlich sein kann für die Förderung, wenn man da möglicherweise nicht genau den richtigen Zweck trifft. Mhm. Dass diese Mittel verstetigt werden, auch das ist zugesagt worden, dass es also jetzt dauerhaft Geld des Bundes hier geben soll. Und was mir heute persönlich gut gefallen hat, das war beim ersten Mal nicht so, es hat mit der Kanzlerin wirklich ein Dialog auf Augenhöhe stattgefunden. Und es hat eine sehr intensive Auseinandersetzung stattgefunden. Man kann sogar sagen, es ist Tacheles geredet worden. Gerade die Kollegen, die jetzt wirklich schon von Klagen bedroht sind, die haben dort wirklich aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht. Also das war, glaube ich, ein sehr gutes Gespräch, auch wenn ich natürlich sagen muss, die Probleme sind damit natürlich noch nicht gelöst.
Gut, über die Probleme reden wir. Werden Sie denn nun für Oldenburg Bundesmittel beantragen?
Ja, das haben wir schon getan. Schon im Vorfeld waren wir aufgefordert worden, eine Masterplan-Skizze einzureichen, das haben wir getan und ich kann sogar die ersten kleinen zarten Trieb schon vermelden. Wir haben gestern eine Zusage bekommen für 168.000 Euro. Dafür können wir jetzt wirklich ein Planungsbüro beauftragen, diesen Masterplan wirklich auszuarbeiten. Und das ist jetzt zumindest schon mal unser erster Schritt, den wir jetzt gehen können. Und das werden wir natürlich sofort in Angriff nehmen.
Aber von dem Geld kann man noch nicht mal eine Bushaltestelle bezahlen.
Das ist völlig richtig. Das sind jetzt nur erstmal Konzeptmittel. Das Weitere muss folgen. Aber natürlich muss man erst planen, bevor man bauen kann. Das ist alles jetzt auch in 4 Wochen nicht gemacht.
Kirsten Lühmann ist verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Frau Lühmann.
Moin, moin.
Frau Lühmann, kann denn überhaupt Geld fließen bei einer geschäftsführenden Regierung?
Also es liegt nicht an der geschäftsführenden Regierung. Die kann natürlich Geld ausschütten, sondern es liegt am Haushalt. Und wir haben für das Jahr 2017 einen geltenden Haushalt, für 2018 noch nicht. Das heißt, ich muss mich im Rahmen dieses Haushaltes bewegen und das tut die Bundesregierung auch. Dort gibt es mehrere Programme, die nicht ausgeschöpft wurden oder auch Programme, die ungefähr diesen Tenor treffen. Und das Geld soll jetzt genommen werden bis Jahresende, um die ersten Maßnahmen zu bezahlen.
Bis Jahresende 2018 oder 2017?
Erstmal bis Jahresende 2017, denn dann muss der Bundestag ja über einen neuen Haushalt beschließen. Und das ist ja auch das Wichtige, dass es sich nicht um ein Strohfeuer handelt, sondern dass allen klar sein muss, das war die erste Milliarde, aber da muss deutlich mehr Geld folgen. Und zwar während der gesamten Legislaturperiode.
Frau Lühmann, habe ich Sie richtig verstanden? Diese eine Milliarde soll bis Silvester auf die Städte aufgeteilt sein?
Nein, Sie haben ja gefragt, wo kommt die Milliarde her? Wir haben zum einen die 750 Millionen Euro, die vom Bund kommen und zum anderen die 250 Millionen, die von der Industrie kommen sollen. Ich sage bewusst sollen, denn da ist ja noch kein Cent geflossen, weil die sich nicht einig sind, wer da wie viel geben soll. Und von den 750 Millionen des Bundes gibt es Haushaltsreste, die können tatsächlich bis Ende des Jahres ausgeschüttet werden. Aber der Rest wird im Jahre 2018 fließen. Aber wenn diese Milliarde dann zu Ende ist, dann kann das nicht aufhören. Mhm. Denn wir haben es eben von Oldenburg gehört, das reicht jetzt für Konzepte, für erste Maßnahmen, aber mit Sicherheit nicht dafür, dass alle diese 90 betroffenen Städte, die ihre Grenzwerte überschritten haben, ihre Luft davon reinhalten können.
Aber ist das nicht viel zu spät, wenn man bedenkt, dass am 22. Februar 2018, also nächstes Jahr, das Bundesverwaltungsgericht entscheiden wird, ob es Fahrverbote geben wird? Ist das nicht zu spät, diese Zahlung?
Ich gebe Ihnen recht, dass es sehr spät ist und die Verkehrspolitiker und Verkehrspolitikerinnen des Bundestages, insbesondere von unserer Fraktion, hatten auch schon im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass wir solche Programme auflegen müssen. Ganz konkret hatten wir auch gefordert, ein Programm zum Kauf von Elektrobussen. Das ist leider nicht passiert. Jetzt ist es 11:55. Allerdings ist die Hoffnung da, weil wir die Fahrverbote und auch die blaue Plakette als ungerecht ablehnen, dass wir mit diesen ersten Maßnahmen die Richter überzeugen können, dass innerhalb des Jahres 2018 die Luft sich jedenfalls so weit verbessert, dass die Richtwerte eingehalten werden können.
Marion Jungblut ist Leiterin des Teams Mobilität und Reisen bei der Verbraucherzentrale. Guten Abend, Frau Jungblut.
Schönen guten Abend.
Frau Jungblut, wir haben eben gehört, niemand will Fahrverbote, aber sind Fahrverbote im Sinne unserer Gesundheit nicht sinnvoll?
Auf jeden Fall müssen die Schadstoffbelastungen in den Städten reduziert werden. Und da muss man erstmal alle anderen Maßnahmen vorantreiben. Und das hätte natürlich auch in den letzten Jahren schon passieren können. Ich finde Ihre Frage sehr berechtigt. Eigentlich kommt das alles jetzt viel zu spät, weil auch wenn das Geld nächstes Jahr fließt, müssen dann erstmal Elektrobusse angeschafft werden. Die hat die Industrie noch nicht mal produziert. Auch Radwege anzulegen oder den ÖPNV zu stärken. Das sind alles Maßnahmen, die sehr viele Jahre benötigen, bis man die umgesetzt bekommt.
Befürchten Sie deshalb, dass es zu einem von Gerichtsseite zu Fahrverboten kommen wird? Oder lässt sich das Bundesverwaltungsgericht, sagen wir mal so, mit schönen Augen dazu bringen, dass Sie sagen, na, ihr tut ja was und so werden wir keine Fahrverbote aussprechen?
Wie so ein Richter entscheidet, das kann man ja sehr, sehr, sehr schlecht im Vorhinein sagen. Aber ich habe Befürchtung, dass das Maßnahmenpaket, was jetzt in diesem Jahr gestrickt worden ist, nicht ausreicht, um die Gerichte zu überzeugen, dass das halt schnell und nachhaltig zu einer Luftverbesserung führt. Wir haben auch gerade die Verbraucher befragt und die Politik und die Industrie hat da halt auch sehr schlechte Noten bekommen. 62% der Befragten sagen, dass sie das Engagement der Autoindustrie schlecht bis sehr schlecht finden. Aber auch 67% geben der Politik da ganz schlechte Zeugnisnoten. Mhm. Also man sieht irgendwie, die Bevölkerung kriegt schon mit, irgendwie haben die nicht gehandelt und wir müssen das jetzt ausbaden, weil das ist klar. Fahrverbote trifft diejenigen sehr hart, die viel Geld investiert haben, weil sie der Werbung geglaubt haben und ein umweltfreundliches Auto, nämlich einen Diesel, gekauft haben.
Wir reden auch in dieser Sendung über die Autohersteller, über die Maßnahmen, die da getroffen worden sind. Jens Hilgenberg ist der Vierte heute Abend im Bunde. Er ist Referent für Verkehrspolitik beim BUND. Guten Abend, Herr Hilgenberg.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
BUND heißt, dass Sie sind ganz klar für Fahrverbote?
BUND heißt, wir sind ganz klar für die Einhaltung bestehender gesetzlicher Vorgaben. Fahrverbote fordern wir so explizit nicht, sondern wir sorgen dafür oder wollen dafür sorgen, dass sich alle an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und das haben wir leider aktuell sowohl in den Städten nicht und vor allem bei den Fahrzeugen nicht. Und in den Städten sind explizit natürlich die Dieselfahrzeuge verantwortlich für die Grenzwertüberschreitung. In 89 Städten in Deutschland werden die Stickoxid-Grenzwerte überschritten, teils massiv. Teilweise liegen die Werte doppelt so hoch wie erlaubt und das führt zu gesundheitlichen Schädigungen der Menschen, gerade der, die an vielbefahrenen Straßen liegen. Und meiner Meinung nach und unserer Meinung nach kann das nicht weiter hingenommen werden. Da muss die Bundespolitik reagieren.
Was heißt das konkret, wenn Sie sagen rechtliche Maßnahmen? Das klingt so nach Berlin.
Ja, also unser Vorschlag, und den haben wir nicht erst gestern vorgeschlagen, ist die Einführung einer blauen Plakette, um unter anderem damit die Automobilindustrie zum Bewegen zu bringen. Also wir brauchen verbindlich Nachrüstungen der Fahrzeuge und diese Nachrüstung muss so aussehen, dass diese Fahrzeuge, die dann nachgerüstet sind, auch ihre Grenzwerte im Realbetrieb auf der Straße einhalten. Und anders, denke ich, sind Fahrverbote nicht zu verhindern. Und ich muss nochmal betonen, wir sind explizit nicht für Fahrverbote. Aber wenn das den Druck aufbaut, dann ist das vielleicht ein Mittel, mit dem man ein Szenario aufbauen kann, um die Bundespolitik wirklich zum Handeln zu bewegen. Und wir haben ja auch gesehen, dass erst mit den Androhungen von Fahrverboten oder mit den Überlegungen über Fahrverbote in Stuttgart überhaupt der erste Dieselgipfel auf den Weg gebracht wurde.
Da gab es eine Mail von Herrn Haug aus Hamburg und er schreibt, die Politik muss endlich mal durchgreifen und nicht immer nur der Autoherstellerlobby unterlegen sein. Ist das, was Sie meinen vom BUND, auch Ihre Haltung? Ist die Regierung der Autolobby unterlegen?
Ja, also man als Bundesregierung, die Umweltministerin nimmt da eine oder ist eine Ausnahme, aber Kanzlerin und Verkehrsminister Dobrindt, der jetzt kein Verkehrsminister mehr ist, aber lange in diesem Bereich tätig war und sehr viele Fehler gemacht hat und sehr viele Chancen vergeben hat. Die haben sich das jahrelang angeschaut, dass Fahrzeuge ihre Grenzwerte einfach überhaupt nicht einhalten. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Kontrollfunktion nicht wahrgenommen und wir als BUND verklagen ja unter anderem das Kraftfahrtbundesamt, weil nach wie vor neue Fahrzeuge auf die Straßen kommen, die Stickoxidgrenzwerte nur im Labor einhalten und auf der Straße zehnfach überschreiten.
Frau Lühmann, an Sie die Frage als verkehrspolitische Sprecherin, bevor die erste Hörerin, der erste Hörer das Wort hat. Da ist eine Mail gekommen aus Geesthacht von Henning Martens und der schreibt, freiwillig machen die Autohersteller nichts, was sie finanziell belasten würde und ihren Wettbewerbsvorteil belasten könnte. Welches Druckmittel hat eigentlich die Bundesregierung oder die Politik auf die Automobilhersteller, dass endlich die Leute, die einen schadstoffreichen Diesel fahren, so umgerüstet werden, dass sie morgen auch noch in die Städte fahren können? Welchen Druck hat die Regierung oft gegenüber der Autoindustrie?
Sehr wenig, denn die Autoindustrie hat mit einigen Ausnahmen, VW ist uns allen bekannt, darauf geachtet, dass sie Lücken im Gesetz nutzen. Und das machen sie sehr geschickt. Und ich würde ja gerne Herrn Hilgenberg zustimmen, wenn tatsächlich wir mit der blauen Plakette die Autoindustrie zum Umdenken bewegen könnten, dann könnte ich mich dafür aussprechen. Aber wir haben genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. als das losging und es uns auch bewusst wurde, wir müssen etwas an den Fahrzeugen verändern, haben wir ja die Autoindustrie aufgefordert, Nachrüstmöglichkeiten zu finden, damit die Dieselfahrzeuge, die eben sehr dreckig sind und für den Hauptteil der Luftverschmutzung verantwortlich sind, sauberer werden. Denn wir wissen alle, dass die Leute nicht das Geld haben. In der Anmoderation hat es der eine Bürger gesagt, um sich jetzt alle ein neues Auto zu kaufen. Und das Ergebnis war, dass sie alle unisono gesagt haben, wir geben keine Ingenieurleistungen in veraltete Technik. Wir wollen neue Autos verkaufen. Und ich übersetze es mal, was mit den Besitzern von Altfahrzeugen ist, es ist uns völlig egal.
Aber wer
und da
ist denn,
müssen wir ansetzen.
Wer ist, denn die politische, wer ist die politische Lobby für Besitzer von Altfahrzeugen?
Naja nun, die SPD hat dazu ein Programm gemacht und zwar schon sehr frühzeitig und auch im Wahlkampf gesagt, es gibt, die Autoindustrie hat sich ja geweigert, diese Fortschritte mit ihren Ingenieuren zu machen und das haben dann Mittelständler gemacht. Die Firma Twintech in Baden-Württemberg hat ein Nachrüstsystem entwickelt. Es gibt jetzt ein neues in Dänemark. Das heißt, das, was die Industrie gesagt hat, dass das nicht geht, stimmt nicht. Wir haben das und das muss jetzt eine Zulassung kriegen und so schnell wie möglich eingebaut werden. Denn das würde sofort die Luft in den Städten verbessern und nicht erst in 2-3 Jahren, wenn irgendein Elektroauto oder Elektrobus gebaut ist und verkauft wurde.
Und Sie meinen, VW baut das auf eigene Kosten ein?
Das ist das Problem, dass sämtliche Herstellende sagen, sie tun nur das, was sie unbedingt müssen. Das ist diese Software-Nachrüstung, die gut ist, die reduziert auch die Stickoxidausstoße. Aber sie reicht einfach nicht aus, um unsere Luft sauber zu machen. Und darum brauchen wir eine Nachrüstung.
Genau, und wir müssen die Nachrüstung aber auch schnell auf die Straße kriegen. Das ist tatsächlich das große Problem, was wir aktuell haben. Das ist auch unser Problem. Die Hersteller weigern sich, die Technik ist da und keiner in der Bundesregierung oder auch auf EU-Ebene, muss man ja auch sagen, da könnte man ja auch viel mehr machen. Keiner verpflichtet die Hersteller dazu, wirklich in Nachrüstung, in wirksame Nachrüstung zu investieren oder bestehende Systeme für sich zu adaptieren und für ihre Fahrzeuge zumindest freizugeben. Selbst da hat es ja schon.
Gut, damit,
und das ist halt ein Riesenproblem, was wir aktuell haben.
Damit nicht der Eindruck entsteht, wir reden heute Abend in der Redezeit ausschließlich über die Autoindustrie und Dieselskandale, sondern wir reden heute Abend über die Frage, sind Fahrverbote zu verhindern und was muss geschehen, damit die Luft in den Städten besser wird? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Guten Abend, Ingo Okschewala aus Pinneberg. Guten Abend.
Schönen Abend, ja. Also ich finde, das ganze Thema ist, auch von den anderen Themen, die man in der deutschen Politik immer wieder durch die Dörfer jagt, Beispiel dafür, dass man auch von politischer Seite entweder gewollt oder nicht in der Lage oder nicht in der Lage ist, die Themen erstmal komplett geistig, theoretisch, wie auch immer, physikalisch und auch ökonomisch durchzutakten und erstmal die Sachen theoretisch zu durchdringen. Denn das ist alles sprunghaft. Alle Protagonisten, die um dieses Problem geschart sind, sind entweder ideologisch motiviert oder eine stoppen und sind der Autolobby verhaftet. Und alles, was passiert, ist auch wie in der Energiewende. Das ist blanker Aktionismus.
Was soll denn Ihrer Meinung nach, damit es kein blanker Aktionismus ist, geschehen?
Ja, man muss sich eigentlich zusammensetzen von den politischen Parteien, von den Umweltorganisationen und mit der Autoindustrie und dann eine Roadmap vorlegen. Und dann muss das Ganze auf die Wege gebracht werden. Denn auch die Technik, die Elektromobilität betreffen, die auf der Welt existieren, sind ja alle nicht ohne. Und es ist nichts, was wirklich in der Lage ist, aus einer Straßenbahn und Obusse vielleicht oder das Schienennetz, das elektrifiziert ist, dass diesen Verbrennungsmotoren eigentlich in Konkurrenz treten kann und an der Stelle sofort alles übernehmen kann.
Ne? Gut, und Herr Okschewala,
das muss schrittweise passieren und dann muss man eben auch Lösungen auch kleine Lösungen schon mal möglich machen. Denn wenn ich, da war ein Bericht, ich weiß nicht, ob das in einem dritten Fernsehprogramm oder bei der ARD gewesen ist, von einem Unternehmer, ein Ingenieur, der eine Methode oder das Problem der Schadstoffemissionen bei Bussen durchdrungen hat. Da hat er ein Kit entwickelt, das kostet um die 30.000 Euro. So, und wollte das, hatte schon mit der Stadt abgesprochen, das wäre auch möglich gegangen, aber da hat dann die übergeordnete Behörde da wieder einen Knüppel dazwischen geschmissen und wurde die Kommune wurde verpflichtet, Elektrobusse anzuschaffen.
Gut, das
gleiche Geld hätten sie 7 Busse schon umrüsten können.
Herr Schweiler, ich würde gerne bei Ihrer These bleiben. Sie sagen, Sie müssen alle an einen Tisch sich setzen, die Politiker, die Umweltverbände und auch die Autoindustrie und eine Roadmap entwickeln. Frage an Frau Jungblut, Leiterin des Teams Mobilität der Verbraucherzentrale. Hatte Okschewala recht, dass da zu viele Köche am Herd kochen?
Naja, umgekehrt. Also ich würde sagen, er spricht einen wichtigen Punkt an, den wir auch kritisieren. Es gibt ein nationales Dieselforum, da trifft sich die Autoindustrie mit der Politik, also mit der Kanzlerin und mit den Ministern. Und dann dürfen noch die Landesminister hinzukommen. Da fehlen halt auch die, die es betrifft, also Verbraucherverbände, Umweltverbände. Da ist die Zivilgesellschaft überhaupt nicht vertreten. Genauso der Dieselgipfel heute hat halt nur mit den betroffenen Kommunen stattgefunden. Also die, die es irgendwie nachher ausbraten sollen, werden nicht beteiligt. Es gibt zwar jetzt 4 Expertengruppen, wo halt auch Verbände beteiligt sind, die Vorschläge erarbeiten. Und man muss natürlich sagen, wir bilden, oder es wird jetzt gerade eine neue Bundesregierung gebildet, die muss sich natürlich daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, das Problem, was nächstes Jahr droht, zu lösen. Und ob sie einen Weg findet, die Hersteller auch mit politischem Druck, also rechtlicher Druck, ist sehr schwierig aufzubauen. Aber eine Bundesregierung hat natürlich auch die Möglichkeit, Herrn Wissmann und die Herren etwas in die Zange zu nehmen und politisch unter Druck zu setzen, dass sie da Verantwortung übernehmen und die Kosten tragen für diese Umrüstung.
Jürgen Krugmann, Sie sind der Oberbürgermeister von Oldenburg. Was heißt das konkret? Ihre Stadt hat knapp 170.000 Einwohner. Was müssen Sie für Ihre Stadt tun, damit die Luft besser wird?
Naja, wir haben eine Skizze für einen Masterplan vorgelegt. Davon habe ich ja gesprochen, den werden wir jetzt ausarbeiten. Da ist natürlich die eine Maßnahme, die das Stickoxidproblem löst, nicht dabei. Trotzdem bin ich so ein bisschen, das klang jetzt bei den letzten Beiträgen alles so ein bisschen sehr negativ. Das mag ja alles sein, es hilft uns nur nicht. Die Kritik an der Autoindustrie teile ich zu 100%, aber die hilft mir in meinem Alltag als Oberbürgermeister im Moment überhaupt nicht. Wenn ich jetzt sehe, dass Oldenburg im Moment bei 50 Mikrogramm im Jahresmittelwert 2016 gewesen ist, dann sind das 10 Mikrogramm mehr als das sein dürfen nach den Grenzwerten. Aber es ist doch deutlich weniger als zum Beispiel die Städte wie Stuttgart oder Darmstadt oder andere, die teilweise bei über 80 Mikrogramm liegen. Was ich sagen will, heißt, wir haben eine Chance, diese 10 Mikrogramm wegzubekommen, indem wir in den nächsten Jahren diese Maßnahmen in Angriff nehmen. Das wären zum einen natürlich der Ausbau der Pendler-Park-and-Ride-Systeme, da sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben 40.000 Pendler, die jeden Tag in die Stadt hineinfahren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denen müssen wir Angebote machen, einfach auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Dafür müssen wir aber Infrastruktur schaffen.
Was heißt Angebot schaffen, wenn wir an Fahrpreise denken? Denken Sie daran, Sie haben in Oldenburg, glaube ich, ein Busnetz, diese Fahrpreise zu senken, damit die Leute Lust bekommen, den Bus zu nehmen statt das Auto?
Also ich denke, unsere ÖPNV-Fahrpreise sind nicht so hoch, dass man wegen des Geldes das, ich glaube auch nicht, dass das zentrale Argument für die meisten Menschen ist, sondern es geht einfach darum, dass die Angebote zum Teil eben noch nicht so flexibel sind, wie man sie eben hat, wenn man mit einem PKW individuell unterwegs ist. Und da müssen wir eben dran arbeiten.
Was heißt nicht so flexibel, nicht so pünktlich,
nicht so schön? Naja, es sind natürlich, wir haben natürlich jetzt, wir sind keine Metropole mit einem großen S- und U-Bahn-Netz, wo man im 5-Minuten-Takt fährt, sondern in einer Stadt wie Oldenburg wartet man dann auch mal eine Viertel oder eine halbe Stunde auf dem Bus. Also darüber müssen wir nachdenken, ob wir Angebote hier verbessern können. Das kostet natürlich nicht nur einmalig Geld, sondern dauerhaft. Das müssten wir dann schauen, wie wir das machen. Ich halte nichts davon, jetzt zu sagen, wir müssen den ÖPNV sofort kostenlos machen und dann funktioniert das alles und alle steigen um. Wir müssen ja auch sehen, wir haben die Busse im Moment, hätten wir gar nicht. Und wir haben die Takte gar nicht, wir haben die Busfahrer gar nicht. Die müssen wir ganz schnell auf den Markt besorgen. Aber Verbesserung des ÖPNVs ist natürlich auch ein zentraler Punkt. Der dritte Punkt, Oldenburg ist eine Stadt der Radfahrer. Bei uns fahren schon 40% der Menschen mit dem Fahrrad ihre täglichen Besorgungen. Und es wäre natürlich noch die Frage, kann man das noch steigern, insbesondere weil es jetzt Pedelecs gibt, weil es andere, auch bessere Zweiradmöglichkeiten gibt, sich also auch ökologisch davor zu bewegen und auch eine gewisse Geschwindigkeit zu haben. Also man schafft auch mal 10, 15 Kilometer mit dem Pedelec. Müssen wir dafür unsere Wege noch verbessern, verändern? Brauchen wir Radschnellwege? Das sind auch so Ansatzpunkte, über die wir noch nachdenken.
Eine Frage interessiert mich noch. Haben Sie schon einen Elektrobus bestellt?
Nein, einen Elektrobus haben wir nicht bestellt, weil wir uns rühmen, dass wir Niedersachsens, vielleicht sogar Deutschlands umweltfreundlichste Busflotte schon haben. Das macht uns ja so nachdenklich. Wir haben nämlich nur noch Erdgasbusse, die deutlich weniger Stickoxide emittieren. Die haben wir gerade mit großer Landesförderung in den letzten Jahren angeschafft. Deshalb ist das Thema E-Busse bei uns nicht so vordringlich. Unsere Busse sind noch relativ neu und sind nachweislich eben auch nicht sehr emittierend für Stickoxide. Man muss natürlich schauen, was ist mit den Bussen privater Unternehmer, die hier in die Stadt fahren. Gerade jetzt zum Weihnachtsmarkt sieht man das sehr viel. Also das muss man natürlich auch im Auge haben. Und natürlich auch Lieferdienste. Wir denken darüber nach, wie man die Innenstadt Logistik verbessern kann. Schafft man es, die Firmen zu überzeugen, dass sie nochmal umladen und dann mit einem umweltfreundlichen, zum Beispiel mit einem E-Scooter oder mit einem ähnlichen Fahrzeug, dann eben ihre Waren in die Innenstadt zu transportieren. Also da gibt es viele Ansatzpunkte.
Wilbert Hirsch aus Hamburg. Guten Abend, Herr Hirsch.
Schönen guten Abend.
Was muss passieren, damit die Luft besser wird in Ihren Augen?
Ich habe Ihnen gerade zugehört, was mein Vorredner hier gerade gesagt hat. Ist natürlich vollkommen richtig. Öffentlicher Personennahverkehr mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist sicherlich ein Thema. Was mir oft fehlt in der Diskussion, ist der Blick nach vorne. Also wenn man Leute zusammenholt, die sich darüber Gedanken machen, dann wäre es wahrscheinlich sehr wichtig, auch Leute zusammen dahin zu holen, als Zukunftsforscher als Beispiel. Denn es ist ja schon klar, dass sich relativ viel verändert wird in den nächsten 20 Jahren. Wir haben schon jetzt teilweise Shared Economy. In Hamburg gibt es Car2Go, Drive Now. Also einen individuellen Personennahverkehr, der immer stärker in den Vordergrund rücken wird. Was ja auch hochgradig Sinn macht, weil ein Auto steht meistens rum. 22 Stunden am Tag, würde ich mal sagen. Verbraucht auch nicht nur Luft, sondern auch Platz. Und wenn man sich anguckt, was passiert, dann kann man sich gut vorstellen, dass wir in 20, 25 Jahren hier selbstfahrende Autos haben, die man sich über sein Smartphone bestellt. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir tun, dann plädiere ich dafür, keine kurzfristigen Maßnahmen, die vielleicht dann auch wieder verpuffen. Nur, also öffentlicher Personennahverkehr ist gut, aber nur an solche Dinge zu investieren, sondern wirklich daran zu denken, was uns erwartet und wo das Ganze hingehen wird.
Herr Hirsch, haben Sie eine Idee, wie wir die Menschen aus dem Auto rauskriegen, damit sie auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen?
Ja, in dem Begriff IPNV, den ich gerade gesagt habe, steckt das ja ein bisschen drin. Wenn ich mir jederzeit mit meinem Smartphone, wie jetzt schon, bei Car2Go ein Auto bestellen kann, was mich dann auch abholt und wieder absetzt und sich dann im Grid in der Stadt wieder verteilt und das zu vernünftigen Kosten, auch das kann man ja unterschiedlich machen, ich kann ja ein kleines oder ein großes dann fahren, könnte sogar dazu führen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr tatsächlich umsonst gestalten können, weil wir aus den Einnahmen sowas querfinanzieren könnten.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken?
Ich würde da auch gerne einhaken. Also
darf ich aus kommunaler Sicht einen Satz dazu sagen?
Herr Krugmann, bitte.
Ich finde das total spannend, was Sie gesagt haben. Und wir sind auch dabei, uns in Strategiesitzungen oder auch in Sitzungen, wo man sich mit Visionen auseinandersetzt, damit zu beschäftigen, wie sich der Verkehr in den nächsten 20, 25 Jahren ändern wird. Aber im Moment ist meine vordringliche Aufgabe, diese 10 Mikrogramm wegzubekommen. Und da muss man in der Tat dann eben sehr operativ sein, wie das so schön heißt. Da muss man sehr konkrete Maßnahmen sehr schnell einleiten. Und das wollte ich nochmal sagen. Das ist alles richtig, was Sie sagen. Das hilft uns nur als Kommunen im Moment überhaupt nicht weiter, weil alle diese Dinge, die Sie angesprochen haben, werden autonomes Fahren und Carsharing gibt es natürlich schon in Oldenburg, aber natürlich nicht in der Menge, dass das Auswirkungen auf die Emissionen hat. Da brauchen wir jetzt wirklich erstmal wirklich ganz konkrete Sachen und das andere müssen wir auch machen, aber das kann im Moment nicht im Vordergrund stehen.
Das hilft alles nicht, wenn man im Nacken hat. Am 22. Februar wird das Bundesverwaltungsgericht entscheiden über Fahrverbote. Frau Lühmann, Sie wollten auch einhaken?
Nee, ich wollte einhaken,
so, genau. Frau Lühmann. Genau.
Ja. Ich freue mich auch auf diese Zukunft, wie der Hörer gerade, aber man muss halt sagen, diese Autos gibt es noch nicht und man kann Menschen jetzt dazu bewegen, in umweltfreundliche Verkehrsmittel einzusteigen, indem man sie sehr attraktiv macht. Und Sie haben ja vorhin auch das Thema ÖPNV angesprochen. Wir kritisieren schon lange, dass der ÖPNV für viele Bürger viel zu kompliziert ist. Ein Ticketsystem, was kaum jemand versteht, Fahrkartenautomaten, wo es sogar VHS-Kurse zu gibt. Dann kommt noch dazu, dass die Fahrzeuge unpünktlich sind, dass die Taktung nicht stimmt, dass die Übergänge nicht gut gemacht sind oder dass sie in so Städten wie Berlin und in vielen anderen großen Städten halt auch auseinanderbersten, weil so viele Fahrgäste mittlerweile damit unterwegs unterwegs sind, dass kaum Platz ist. Also da hätte man auch in den letzten 10 Jahren schon viel verändern können. Also ich freue mich, dass es jetzt passiert, aber das weiß man eigentlich, was man da machen muss, schon mindestens 10 Jahre, wenn nicht 20.
Frau Lühmann, Sie sind angesprochen als verkehrspolitische Sprecherin. Man weiß das seit 10 Jahren. Und trotzdem drängelt sich alles noch im Bus und die sind womöglich unpünktlich und das System des Nahverkehrs, was das Ticket angeht, ist höchst kompliziert. Warum kommt man immer erst auf die Idee, wenn es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dicke Luft gibt?
Man braucht für vieles im Leben einen gewissen Leidensdruck, um Veränderungen hervorzurufen. Und der Hörer hat ja sehr richtig erkannt, wir müssen im Moment gerade 2 Dinge gleichzeitig machen. Wir müssen einmal in die Zukunft gucken, den Mobilitätswandel gestalten. Und da gibt es ja auch Konzepte, zum Beispiel vom BUND, aber auch vom VDV, also ganz unterschiedliche Akteure.
Was ist VDV?
Der Verband der Verkehrsunternehmen in Deutschland. Also die andere Seite, sage ich mal. Da gibt es also ganz unterschiedliche Akteure, die sich hinsetzen und sich Gedanken darüber machen. Auch die Bundesregierung hat das gemacht, denn es reicht mir ja nicht, wenn ich ein Carsharing-Fahrzeug bequem erreiche. Es gibt ja verschiedene Verkehrsmittel, die ich brauche. Und unser Problem ist, dass ich da immer ein separates Ticket brauche, weil die verschiedenen Verkehrsträger noch nicht bereit sind, auf einer Plattform ihre Dienste anzubieten mit einem Buchungssystem. Und da haben wir in den letzten 4 Jahren sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und ich glaube, jetzt ist dieser Leidensdruck da, dass Sie sehen, es geht nicht mehr anders. Wir müssen das machen. Wir müssen unsere Ressentiments, unsere Angst gegenüber dem anderen Anbieter über Bord schmeißen. Und meine Vision ist, dass wir diese Plattform vom Bund anbieten, was zum einen, was die Sicherheit angeht und einmal auch, was die Neutralität angeht. Und das Zweite ist, wir müssen jetzt was machen. Herr Krugmann hat das gesagt und da hat ja auch in diesem Pakt sind ja auch Lösungsmöglichkeiten angeboten worden, zum Beispiel das Nachrüsten von Dieselbussen. Da sind 150 Millionen zur Verfügung gestellt worden. Das Kraftfahrtbundesamt soll die Maßnahmen genehmigen und sie sollen schon im Januar losgehen. Das reicht für 20.000 Busse oder aber, das betrifft auch die Städte, Müllfahrzeuge, die also auch mit Diesel betrieben werden und sehr viel emittieren. In dem Vorspann wurden auch Schiffe genannt. Dieser Dieselgipfel hat sich leider nicht mit den Häfen beschäftigt, aber auch darüber machen wir uns in der Bundesregierung Gedanken, was zum Beispiel Landstrom angeht oder was LNG für Schiffsmotoren
das betrifft. Das betrifft Kiel und Hamburg ganz immens. Frau Lühmann, Sie hatten eben gesagt, dass auf Bundesebene sollen die Verkehrsverbände sich zusammenschalten. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, das ist bis jetzt immer die Problematik gewesen. Irgendjemand macht eine Plattform und sagt, ihr könnt jetzt alle auf meiner Plattform eure Dienste anbieten, aber nicht, ich rechne ab.
Ist das nicht Ländersache? Ist das nicht Ländersache?
Ja, Sie sprechen jetzt das Problem an. Warum haben wir das vor 10 Jahren noch nicht gemacht? Also der Busverkehr ist kommunale Sache, der ÖPNV-Zugverkehr ist Ländersache und der Fernverkehr ist Bundessache. Wenn wir uns jetzt das gegenseitig hin und her schieben, dann brauchen wir noch 10 Jahre. Aber wenn wir sagen, wir brauchen einen, der eine Plattform zur Verfügung stellt, der neutral ist, der für die Sicherheit sorgt, dann kann das nicht eines der 16 Länder sein, sondern aus meiner Sicht muss es der Bund sein.
Herr Hilgenberg, der Bund als BUND, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich. Ist das vernünftig?
Es ist auf jeden Fall vernünftig, dass man sich da jetzt mal ernsthaft Gedanken drüber macht, dass dieser Wildwuchs verschiedener Tarifsysteme, verschiedenster Abstimmungen der verschiedenen Nahverkehrsangebote oder auch Fernverkehrsangebote, dass dieser Wildwuchs aufhört. Das ist ganz klar. Ob der Bund tatsächlich als großes Ganzes wirklich der Betreiber einer solchen Plattform sein sollte, da sind wir sicherlich noch, müssen wir noch drüber reden. Aber dass es sowas bedarf, dass man eine Plattform hat, die alle Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs und des teilöffentlichen Verkehrs miteinander kombiniert, da sind wir sicherlich einer Meinung. Und ich möchte noch auf den Einwand von Herrn Hirsch vorhin nochmal eingehen. Ja, Carsharing-Fahrzeuge sind super und wenn irgendwann dann tatsächlich auch mal autonome Autos kommen sollten, dann haben die sicherlich auch ihre Berechtigung. Aber wir sehen die natürlich eher in Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr und nicht und deshalb nicht unbedingt in der Stadt, sondern eher in den Stadtrandgebieten oder in den ländlichen Räumen. Und da wird tatsächlich ein autonomes, geteiltes Fahrzeug seine vollen Möglichkeiten und positiven Effekte ausspielen können.
Peter Schütt aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schütt.
Guten Abend. Also ich fand es erstmal interessant, dass am Anfang gesagt wurde, die Schiffe. Das ist, glaube ich, eine Sache, die irgendwie immer vergessen wird, weil die emittieren so viel wie viele tausend Dieselautos. Und da müsste man auch was machen, dass man sozusagen, wenn die hochfahren, anderen Treibstoff benutzen und dass das auch besser kontrolliert wird. Mhm. Und das machen sie natürlich dann nicht, weil es kaum kontrolliert wird. Das müsste wirklich Strafen geben, dass man sagt, man legt das Stift mal 4 Wochen still. Das machen sie nur einmal. Ne? Und da sollte man also was tun.
Herr Schütz, Sie rufen aus Hamburg an, Sie, ja, sind sozusagen betroffen. Können Sie sich vorstellen, dass der Bürgermeister sagt, die Queen Mary darf nicht kommen, weil die Dreck macht?
Ja, das ist, die werden erpresst von diesen Firmen, natürlich. Ne? So, aber da muss man dann eben auch mal standhaft sein und sagen, wir haben hier auch mit Luft und so. Dann muss man eben sagen, wir müssen Landstrom haben, müssen ab Cuxhaven anderen Treibstoff benutzen. Mhm. Das kann man ja alles sagen. Ich arbeite in einem Büro an der 6-spurigen Straße. Die Kabel, es ist alles versifft, es ist alles mit so einem Film überzogen, obwohl ich nicht Raucher bin. Das kommt alles von der Straße.
Ja.
Und was eigentlich mein Hauptanliegen ist, also ich fand es gut, diese Idee mit der Plakette, dass man sozusagen die Benutzer dieser oder Eigentümer dieser Autos zwingt, die umrüsten zu lassen. Von alleine passiert das nicht.
Ja, aber wie gerecht ist das? Die Frage würde ich gerne mal Frau Jungblut stellen, vom Leiterin für Mobilität der Verbraucherzentrale. Wie gerecht ist das, dass einige Leute eine blaue Plakette bekommen, die dürfen dann dort fahren und andere, die die Plakette nicht haben, womöglich weil sie sich kein anderes Auto leisten konnten oder leisten können, ja, die haben eine lange Nase.
Genau, das ist das Problem. Also blaue Plakette ist ein Synonym auch für Fahrverbote. Also das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Das ist schon mal sehr ungerecht und trifft halt nicht diejenigen, die das verursacht haben. Und dann gibt es noch das Problem, wer soll denn überhaupt eine blaue Plakette bekommen, wenn man jetzt alle Euro 6 Fahrzeuge zum Beispiel da reinzieht. Da gibt es halt auch welche, die massiv viel mehr emittieren, als sie eigentlich dürften. Und andere, die relativ sauber sind, die wirklich sauberen Fahrzeuge 6D Temp, gibt es fast noch gar nicht. Also ich finde auch diese blaue Plakette ein bisschen was Symbolträchtiges, was halt dann zumindest auch ja, so ein bisschen nach der Gießkanne funktioniert und nicht genau zielgenau ist. Deswegen ist das halt eine schwierige Maßnahme. Und diejenigen, die dann nicht mal eben hoppla hoppen, sich ein neues Auto kaufen müssen, da muss man auf jeden Fall das sozial abfedern.
Herr Hilgenberg, Sie vertreten die blaue Plakette vom BUND. Wie sehen Sie das mit der Gerechtigkeit und das soziale Abfedern?
Wir haben natürlich uns auch Gedanken darüber gemacht und unsere Forderung nach einer blauen Plakette ist natürlich die Maximalforderung und wir haben die Befürchtung, dass die, wenn sie denn kommt, die blaue Plakette, sie nochmal von verschiedensten politischen Ebenen aufgeweicht wird. Aber da muss man auch klar sagen, auch bei der Einführung der grünen Plakette gab es natürlich Übergangsfristen, da gab es Härtefallregelungen, also es wird nicht dazu führen, dass zum Beispiel Handwerker oder Menschen, die durch körperliche Beeinträchtigungen auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind, morgen am Tag nicht mehr ihr Fahrzeug benutzen dürfen.
Aber es bleibt doch ungerecht für denjenigen, der sich kein neues Auto leisten konnte oder kein modernes Auto leisten konnte oder kann, der hat den Nachteil.
Das stimmt.
Das nehmen Sie in Kauf vom BUND, die Ungerechtigkeit?
Nee, wir fordern ja eine Nachrüstung der Fahrzeuge. Eine Nachrüstung auf Kosten der Hersteller, die Fahrzeuge verkauft haben, an die Kunden, die im guten Glauben diese Fahrzeuge gekauft haben.
Aber das macht VW nicht.
Ja, das
die muss, anderen auch nicht.
Also nicht nur VW, das möchte ich auch explizit sagen, dass wir hier kein VW-Bashing betreiben, sondern dass alle Hersteller, auch über die deutschen Grenzen hinaus, die Dieselfahrzeuge herstellen, Fahrzeuge verkaufen, die sie Grenzwerte nicht einhalten. Ja, das ist ein Problem. Und da sehe ich tatsächlich dann die Politik, Frau Merkel, einen neuen Verkehrsminister, Verkehrsministerin in der Pflicht, das zu tun, also wirklich die Hersteller dazu zu verpflichten, die Fahrzeuge nachzurüsten.
Frau Lühmann, Sie sind von der SPD in dieser Runde. Ich bin jetzt mal kurz die Kanzlerin und sage, das ist eine schöne Forderung, aber da hängen viele Arbeitsplätze dran. Wir dürfen der Autoindustrie nicht zu sehr auf die Füße treten.
Fakt ist, wir haben 15 Millionen Diesel-Pkw auf unseren Straßen, so ungefähr. Die Euro 6 Fahrzeuge, die also diese blaue Plakette nach jetzigem Stand kriegen würden, sind noch nicht einmal 3 Millionen. Was machen wir also mit den restlichen 12 Millionen? Die müssen wir in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute eine sauberere Luft in den Städten haben. Das geht nur mit einer Nachrüstung. Und ich glaube auch, dass die Nachrüstung im Sinne der Herstellenden ist. Denn man sieht es doch an den Verkaufszahlen von den Diesel-Pkw. Selbst wenn jetzt irgendwann der Euro 6d auf den Markt kommt, der wirklich sauber ist, weil er nämlich auch auf der Straße seine Werte erfüllen muss, dann wird er nicht mehr verkauft, weil die Leute kein Vertrauen mehr haben in diese Technologie. Und wenn die Autoherstellenden sich weigern, eine technisch mögliche Nachrüstung durchzuführen, dann werden sie dieses Vertrauen in das Fahrzeug auch nicht wieder hineinbekommen.
Aber das Argument vom VW-Vorstand ist, wir schauen in die Zukunft und beschäftigen uns nicht mit Motoren, die wir bereits hergestellt haben. Da geht doch nichts mehr dann.
Wir müssen auf alle Fälle diese anderen, also wir werden nicht die gesamten 13 Millionen oder 12 Millionen umrüsten können. Wir haben etwa 2,3 Millionen Fahrzeuge Euro 3 und älter. Die kann man nun wirklich nach jetzigem Stand nicht mehr nachrüsten. Aber alles ab Euro 4 ist durchaus nachrüstbar. Und diese Leute würden sich sowieso kein neues Auto kaufen. Also das Argument der Herstellenden, die sollen sich ein neues Auto kaufen, das ist Quatsch, weil die haben gar kein Geld, um sich ein neues Auto zu kaufen. Und insofern müssen wir mit der neuen Regierung ein Programm auflegen, damit die nachgerüstet werden und die Kosten nicht bei den Haltenden bleiben. Wie auch immer. Also ich kann jetzt nicht noch 3 Jahre mich mit den Herstellenden streiten und die Leute dann im Regen stehen lassen, dass sie nicht mehr in die Städte fahren können.
Wenn Sie dann bei der großen Koalition dabei sind, Frau Lühmann, können Sie ja da Gas geben im wahrsten Sinne des Wortes. Stefan Wunderlich aus Stade. Guten Abend, Herr Wunderlich.
Guten Abend in die Runde, hallo. Das war jetzt eine Steilvorlage. Ich würde ganz gern zu der Meinung des Herrn vom BUND was sagen. Ich finde, es ist eine absolute Frechheit, die Verbraucher damit zu bestrafen mit irgendwelchen Fahrverboten in Städten. Denn die Fehler, die dort gemacht wurden, die wurden nicht vom Verbraucher begangen, sondern von den Autoherstellern. Und die stehen in der Pflicht, genau das jetzt wieder umzukehren. Das heißt, die Dieselfahrzeuge, die jetzt rausgegangen sind, wieder nachzurüsten. So, das kann nicht sein, dass die Verbraucher dafür einfach bestraft werden. Und zum Zweiten, ganz kurz zu Elektrofahrzeugen habe ich noch was. Mhm. Ich denke nicht, dass Elektrofahrzeuge das Problem lösen werden. Denn momentan ist es ja ganz klar so, wir bekommen den Strom aus der Steckdose. Ne? So denkt man das ja immer. Aber wie wird der Strom denn eigentlich hergestellt? Wo kommt das eigentlich her? Wir arbeiten hier natürlich mit Windkraft, wir arbeiten mit anderen alternativen Energien. Aber das reicht ja nicht aus. Die meiste Energie kommt aus Kohlekraftwerken und das sind Verantwortliche für die Umweltverschmutzung.
Das Thema E-Mobilität und E-Auto, das ist eine gesonderte Redezeit, Herr Wunderlich. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Ja. Aber der Gedanke ist richtig, den Sie haben. Das E-Auto ist nicht die Lösung aller Probleme.
Aber man muss natürlich sagen, erstmal bei NOxen, also bei Stickoxiden, hat das halt keine Emissionen und hilft.
Gut, aber die Herstellungskosten, was CO2 ausgeht,
da muss man... Das ist ein ganz guter Punkt. Vielleicht sollte man das am Ende nochmal einführen. Ich habe hier in Oldenburg genau wie viele andere Kommunen auch Klimaschutzinitiativen. Und wir müssen natürlich aufpassen, Frau Lühmann hat das angedeutet, dass wir jetzt nicht den modernen, den sauberen Diesel komplett platt machen und dann nur noch, sag ich mal, Benziner haben. E-Mobilität werden sich die wenigsten leisten. Und dann haben wir 2 bis 3 Liter mehr Verbrauch auf 100 Kilometer und erreichen unsere Klimaschutzziele wiederum nicht. Also da muss man sehen, da liegt auch noch ein Widerspruch in sich. Also welche Emissionen will man jetzt vorrangig bekämpfen? Das ist das wichtigere Ziel.
Welche Emissionen man bekämpfen kann, das hängt natürlich auch davon ab, was hinten aus dem Auspuff kommt. Frank Wiechmann hat uns geschrieben aus Bremen, die Abgasproblematik in den Städten kann meiner Meinung nach nur durch leichtere Fahrzeuge mit kleineren Motoren gelöst werden, da zum Beispiel ein 3-Liter-Motor, der kalt im Parkhaus gestartet wird, nur eine mangelhafte Abgaseinrichtung hat, also Abgasreinigung haben wird. Ich frage mal die Verbraucherzentralenvertreterin Frau Jungblut, ist es so, dass wir zu viele große Autos auf der Straße haben? Jetzt freuen sich nicht die, die gerade im SUV sitzen und über die Autobahn fahren, aber ich frage es trotzdem mal, ist es so, dass es zu viele große Autos gibt?
Ja, auf jeden Fall werden wohl gerne zurzeit große Autos gekauft. Und dann kann man natürlich sagen, ja, jetzt sind das die Verbraucherschuld, weil die auf die Autos stehen. Aber man muss halt natürlich auch sich mal angucken, wie ist denn das Angebot, wenn ich ins Autohaus gehe? Wo steht denn ein Elektroauto hinten in der Kammer? Was steht denn vorne? Das sind halt die großen SUVs, die halt irgendwie extrem schwer auch sind. Und das ist natürlich eigentlich absolut fatal und geht in die falsche Richtung. Die meisten brauchen so ein schweres Auto nicht, weil sie nicht als Förster unterwegs sind. Da ist auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zu machen, dass man zum Beispiel auch beim CO2-Label, was Autos haben, nicht einen Gewichtsbezug hernimmt, sondern die Fläche und damit auch anreizt, dass die Verbraucher zumindest auch darüber informiert werden, dass ein kleines Auto auf jeden Fall umweltfreundlicher ist.
Herr Krogmann als Oberbürgermeister, wir haben eine Mail bekommen, die wird Sie ins Nachdenken bringen. Olaf Guß aus Lübeck, er schreibt, alternative Verkehrsmittel werden nicht ausreichend genutzt. Und er denkt daran, die großen Shopping-Malls mit Parkhäusern, die vergünstigt gelegen sind, die abzuschaffen und die ganzen Händler und Gebiete outzusourcen in Randgebiete. Dadurch würde dann der Verkehr nicht so heftig werden in der Stadt. Wo sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie das aus Oldenburger Sicht beurteilen können, den Zusammenhang zwischen Geschäftsstädte in der Innenstadt, geschäftliches Angebot, Konsumangebot und dem Autoverkehr?
Also das ist ja eine Binsenweisheit, dass wir gerade in Oldenburg eine sehr attraktive Innenstadt haben und die wird natürlich auch aufgesucht. Das hat ja auch einen nicht unwesentlichen Effekt für unsere Wirtschaftskraft und auch für Arbeitsplätze hier vor Ort. Und ich glaube, solche Radikalansätze, also dem kann ich mich nicht nähern. Wir wissen alle, wie kompliziert das alles ist. Und ich sag mal, es ist auch, gibt auch irgendwo ein Eigentumsrecht, wenn ich das jetzt mal aufnehmen wollte, dieser Shopping-Malls, die werden sich sicherlich nicht von uns sagen lassen, wo sie ihre Läden aufmachen. Im Übrigen kann man sich auch noch mal fragen, ob dann die grüne Wiese, also Märkte auf der grünen Wiese, dann weniger Verkehr verursachen. Da lade ich herzlich ein, hier mal zu IKEA zu kommen am Sonnabend. Das ist am Stadtrand, aber...
Ja, Sie haben Nerven. Also dahinter steckt aber eine andere Frage noch, nämlich die Frage, wenn Sie sagen, nicht so radikale Maßnahmen, wissen Sie oder sind Sie da sogar beteiligt als Oberbürgermeister, dass man die Parkhäuser so teuer macht, dass die Leute sagen, lass uns lieber, Schatz, lass uns lieber nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, lass uns den Bus nehmen?
Das glaube ich nicht. Die Parkhäuser sind gut ausgelastet und das wären sie nicht, wenn die Menschen das meiden würden. Natürlich ist es, das ist natürlich nicht für 50 Cent zu haben, dass man sein Auto, zumal an publikumsstarken Tagen, in der Innenstadt dann parken kann, sondern da die Kosten orientieren sich ja auch an den Baukosten, die die Firmen haben. Die wollen ja ihre Parkhäuser auch refinanzieren. Das ist einfach eine Sache des Marktes. Und ökologisch gesehen ist es ja vielleicht sogar gar nicht so, ja, ist durchaus wünschenswert, dass es jetzt nicht so attraktiv ist, in die Innenstadt hineinzufahren. Man kann ja dann auch den Bus nehmen, auch am Sonnabend, oder man kann vielleicht das Fahrrad nehmen oder vielleicht Fahrgemeinschaften bilden. Also da gibt es ja andere Möglichkeiten. Da sehe ich nicht den zentralen Ansatzpunkt für unser Problem, über das wir heute reden.
Gut, das ist die Sicht aus Oldenburg. Vielleicht denken da andere anders, die aus Großstädten kommen und wissen, was die Parkhäuser kosten. Markus Sager aus Schleswig. Guten Abend, Herr Sager.
Ja, guten Abend. Ja, ich wollte nochmal das Problem des Schiffsverkehrs ins Auge nehmen. Das wäre der eine Punkt. Mhm. Also ich bin ehemaliger Hamburger, wohne ja nun in Schleswig. Aber wenn ich Messungen und die Medien verfolge, erstens in Hamburg und zweitens in Kiel und Lübeck und Bremerhaven sehe und in anderen Hafenstädten einfach sehe und hier in Norddeutschland ist ja ein großes Problem einfach der Schiffsverkehr und dass die dort mit Schweröl fahren, mit Schiffsdiesel fahren und das wird überhaupt nicht reglementiert. Und man sieht also in den Messungen, wenn man da ein bisschen weiter vom Hafen in Kiel sieht, gerade im Schleswig-Holstein-Magazin vor gar nicht langer Zeit veröffentlicht, ja, die Belastungen sind erheblich höher. Und da ist also dann der eigentliche Verkehr durch das Auto zu vernachlässigen. Mhm. Ein zweiter Punkt wäre von mir, völlig unterkomplex betrachtet ist das Carsharing. Was macht eigentlich Carsharing? Wenn das Auto sonst 22 Stunden steht, wie es ein Hörer gesagt hat, ja, durch Carsharing steht es dann vielleicht nicht 22 Stunden, sondern es fährt vielleicht 24 Stunden. Das wäre ja der beste Fall. Aber das heißt mehr Mobilität, mehr Emission. Und dritter Punkt wäre Elektromobilität. Ja, wo kommen die Rohstoffe eigentlich her? Mhm. Exportieren wir nicht die ganzen Emissionen dann wieder ins Ausland, wo wir unsere Rohstoffe kriegen, unter welchen Arbeitsbedingungen, welchen Gewinnungsbedingungen wird dann dort eigentlich
ein E-Mobil
hergestellt.
Ja.
Und nächster Punkt ist...
Herr Sager, jetzt, das sind jetzt schon vier Punkte. Sie haben so einen wichtigen Punkt.
Lassen Sie mich einen Punkt noch sagen.
Ich speichere den
und
wichtigen.
Und jetzt wollen wir Infrastruktur dafür schaffen. Mhm. Ja, und jetzt kommen unsere Bagger und machen unsere Elektro-Tankstelle, wo wir dann alle hinfahren und unsere Kabel reinstecken und dergleichen. Da kommen dann die schweren Baufahrzeuge. ja, emittieren die denn eigentlich nichts?
Das tun sie sicher.
Und woher kommt die Energie und so weiter und so fort?
Herr Sager,
also
darf ich einen Punkt...
Also kann es nur eins sein. Lassen Sie mich eins noch sagen.
Das letzte.
Eine Lösung kann nur sein, runter von den großen SUVs, runter von den großen Motoren, runter von der Mobilität. Und letzter Punkt zu Oldenburg. Wo arbeiten denn die Menschen in Oldenburg? Ich habe lange in Hamburg studiert und auch in Buchholz gewohnt. Und ich habe lange in der Richtung Bremen gewohnt. Ja, fahren die denn alle von Oldenburg mit dem Metronom nach Bremen und von Bremen fahren die alle nach Hamburg? Nein, mitnichten. Wer arbeitet, macht das nicht. Der fährt mit dem Auto, weil da gar nicht die Arbeitsplätze vorhanden sind.
Gut, Herr Sager, jetzt
soll er das klären?
Jetzt
haben
Sie,
habe ich mehrere Punkte.
Na, mehrere ist gut. Sie fordern jetzt den Moderator heraus. Aber ich habe jetzt einen Punkt gespeichert, der ganz wichtig ist, den Sie genannt haben, Herr Sager. Und der Punkt geht an Herrn Hilgenberg vom BUND. Da war der Punkt mit dem Carsharing. Wenn das Auto jetzt, nehmen wir mal an, es ist 24 Stunden unterwegs, ist Carsharing nicht etwas, und das ist die These von Herrn Sager, was dazu führt, dass dieses Auto in Betrieb ist und damit die Luft verschmutzt?
Das einzelne Fahrzeug wird sicherlich mehr unterwegs sein. Das ist tatsächlich auch das Ziel von Carsharing. Das muss man ja klar sagen. Also ein Carsharing-Fahrzeug ist ja nicht dafür angeschafft, dass es 23 Stunden am Tag in der Gegend rumsteht. Mhm. Aber man muss klar sagen, dass dieses Carsharing-Fahrzeug, wenn es denn ein stationsgebundenes Carsharing-Fahrzeug ist, 10 bis 15 private Fahrzeuge ersetzt. Das heißt, es wird schon mal Platz in der Stadt geschaffen. Platz, den man anders nutzen kann. Den man dann möglicherweise zu Parks machen kann, wo man tatsächlich dann auch auf der Straße Außengastronomie und Ähnliches dann implementieren kann. Und man muss ganz klar sagen, Carsharing-Fahrzeuge sind in der Regel ja neue Fahrzeuge. Das heißt, aktuell, wenn sie nicht gerade ein neuer Diesel sind, der auch dreckig ist, aber wenn sie neue Fahrzeuge haben, die dann schnell durchgelaufen werden, dann hat man immer neue Fahrzeuge, die dann im Carsharing-System vorhanden sind. Und in der Regel sind Carsharing-Fahrzeuge auch deutlich kleiner als Privatfahrzeuge oder gar als Geschäftswagen. Also den Carsharing-SUV sieht man relativ selten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und deswegen, ja, also das einzelne Fahrzeug wird mehr fahren, aber insgesamt hoffe ich, dass sich das tatsächlich dann auch noch weiter in die Richtung entwickelt, wo sich es schon hin entwickelt, nämlich Carsharing als Ergänzung zum ÖPNV.
Herr Sager aus Schleswig, das haben wir geklärt. Zum Schluss dieser Sendung, es ist 9:05. Jürgen Krogmann, Sie sind Oberbürgermeister. Am 22. Februar entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, ob es Fahrverbote geben wird. In welchen Städten wissen wir dann noch nicht, aber das werden wir hören. Versetzen Sie sich in die Lage eines Oberbürgermeisters. Was bedeutet das für eine Stadt, wenn es ein Fahrverbot gibt?
Also das mag ich mir nicht ausmalen. Das war heute auch Thema beim Gipfel, dass wir als Bürgermeister natürlich nicht das Gesicht dieser Malaise sein wollen und dann das Gesicht der Fahrverbote. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir 30% unseres Pkw-Verkehrs wirklich aus dem Betrieb nehmen, weil die Menschen diese Autos ja auch brauchen. Das ist ja, sind ja nicht nur Lustfahrten, sondern Menschen müssen zur Arbeit, Handwerker müssen an ihre Baustellen. Es gibt viele, viele auch nicht aufschiebbare Zwecke. Und diesen Menschen zu sagen, du darfst jetzt dein teuer gekauftes, vielleicht vom Munde abgespartes Auto nicht mehr benutzen, also das möchte ich eigentlich nicht. Und deshalb tue ich alles dafür, dass das in Oldenburg nicht passiert.
Gibt es bei Ihnen denn eigentlich so zentrale Punkte, wo Sie wissen, hier ist die Luft ganz schlecht in Oldenburg? Haben Sie so einen Platz wie zum Beispiel in Stuttgart?
Natürlich, wir haben einen Hotspot auf dem Heiligen Geistwall. Dort steht ja das Messgerät. Und dort sind die höchsten Werte gemessen worden. Wir werden aber jetzt oder sind schon dabei, mit dem Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim weitere Punkte im Stadtgebiet zu finden, weitere Passivsammler aufzustellen, um noch ein besseres Bild zu bekommen, wie die Lage wirklich im gesamten Stadtgebiet ist.
Wir machen jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei bzw. Horoskop. Jens Hilgenberg vom BUND. Wie wird das Bundesverwaltungsgericht am 22. Februar entscheiden?
Ich gehe davon aus, dass das Bundesverwaltungsgericht an Fahrverboten welcher Art auch immer nicht vorbeikommen wird.
Für welche Städte?
Vermutlich erstmal nur Stuttgart, wahrscheinlich noch oder noch Düsseldorf. Die zwei sind ja ganz vorne mit dabei. Es wird sicherlich nicht sofort passieren, aber ich gehe davon aus, dass man unter den jetzigen Gegebenheiten als Verwaltungsgericht da nicht drum rumkommt.
Frau Lühmann als SPD-verkehrspolitische Sprecherin, welche Folge hätte das?
Das wäre für uns, für die Wirtschaft dieser beiden Städte katastrophal. Und das würde, falls wir es bis dahin noch nicht haben, wovon ich aber fest überzeugt bin, die Politik und die Wirtschaft dazu bringen, mehr Geld auszugeben für die Umrüstung bestehender Flotten sowohl die Umrüstung von Dieselmotoren als auch die Umrüstung auf alternative Antriebe.
Das heißt, man muss erst die Bürger zum Leiden bringen, damit die Industrie was tut?
So ist das.
Frau Jungblut, Sie sind die Leiterin für Mobilität bei der Verbraucherzentrale. Wenn Sie das alles hören und die Frau Lühmann hat eben zugestanden, das ist so, man muss die Bürger erst zum einen gewissen Druck ausüben, damit was passiert auf dem Rücken der Bürger. Ist das okay in Ihren Augen?
Nee, das ist natürlich absolut mies. Also so, der Leidensdruck darf dann nicht so hoch sein, dass dann die Bürger das ausbaden müssen, was Politik und Hersteller versaut haben. Ich hoffe aber, dass die Bundesregierung, sofern sich schnell eine findet, noch bis zum 22.02. wenigstens ein Konzept vorlegen kann, wie man die Hersteller dazu bringen kann, dass sie die Kosten für die technische Umrüstung übernehmen. Vielleicht würde das ja noch was helfen.
Und wie glauben Sie, wird das Urteil sein am 22. Februar aus Ihrer Sicht?
So viel ich weiß, entscheidet das Gericht darüber, ob der Bund oder die Länder zuständig sind, um eventuelle Fahrverbote zu erteilen. Und dann sind diejenigen gefordert, das umzusetzen.
Sie hören die Musik im Hintergrund. Ich sage vielen Dank in die Runde, vielen Dank nach Berlin und vielen Dank nach Oldenburg an Herrn Krugmann als Oberbürgermeister, der einen harten Tag hinter sich hat, heute Morgen in Berlin, heute Abend bei uns. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank all denen, die uns angerufen haben und die zahlreichen Mailschreiber. Wir sprachen heute aber über das Thema dicke Luft in den Städten. Sind Fahrverbote noch zu verhindern? Nächstes Jahr wissen wir mehr. Morgen sind Sie mit uns im Gespräch sozusagen, der NDR im Dialog. Morgen sitzen hier im Studio Chefredakteurin des NDR Hörfunks Claudia Spiewak und der Intendant des NDR Lutz Marmor. Und Sie sitzen hier, weil Sie auf Ihre Fragen warten und diese Fragen gern beantworten möchten. Und Sie können uns morgen anrufen unter einer anderen, 08000 441777. Das ist die Telefonnummer. Der einzige Unterschied ist, Sie können den ganzen Tag anrufen. 08000 441777. Das Telefon ist den ganzen Tag bis 22 Uhr geschaltet. Ist doch was. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.